Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Ja, hallo, liebe Zuhörer, wieder willkommen bei Mr. Futsal. Heute eine neue Podcast-Folge mit mir, dem Futsal-Economist Daniel Weimer. Und heute etwas in Verbindung so ein bisschen mit dem Podcast von vor zwei Wochen über Kiel und Schleswig-Holstein. Heute eine Folge über eine Hobbyliga oder sagen wir alternative Liga, welche ziemlich interessant organisiert ist und im hohen Norden in Mecklenburg-Vorpommern die einsame Stellung hält, dass da auch der Futsal endlich mal in Mecklenburg-Vorpommern einige Futsal-Aktivisten ausbildet. Und mein heutiger Gast, der über diese Futsal-Liga Greifswald berichten wird, ist der Ibo Ibrahim Shikeki. Er ist 28 Jahre alt, ist bei der Post angestellt, war ab 2008 Futsal-Schiedsrichter schon in Berlin, ist dann 2012 als Student nach Greifswald gekommen und auch dort dann in die Liga Greifswald als Schiedsrichter eingestiegen, hat dann ab ca. 2014 die Liga auch selbst als Organisator übernommen und pfeift bis heute die Liga auch als Schiedsrichter. Herzlich willkommen, Ibo.
Danke, danke für die Einladung und schöne Grüße aus dem Norden.
Ja, im Norden ist ja wirklich noch sehr nichts. Von daher erstmal schon mal, bevor wir gleich anfangen, über euch konkret zu sprechen, super, dass ihr da oben die Stellung haltet und versucht, was aufzubauen. Ja, erzähl doch zu Beginn mal was über die Entstehung eurer Liga Greifswald.
Ja, unsere Futsal-Liga, so nennen wir die hier oben. Wir spielen in Greifswald, in Hansestadt Greifswald und die wurde 2011 im Winter gegründet und seitdem spielen wir halt immer im Sommer und im Winter jeweils eine Spielperiode. Ja, und sie wurde halt gegründet von Studenten, von Mitarbeitern der Uni und von Hobby-Fußballern, die Lust hatten, mal was Neues zu probieren und die sind einfach mal dann in die Halle gewechselt und haben dann Futsal gespielt. Ja, und so ist die Futsal-Liga entstanden halt.
Das heißt, ihr seid seit 2011 wirklich zweimal im Jahr aktiv?
Richtig. Wir beginnen jeweils immer zum Semesteranfang mit der Liga an und spielen dann einmal eine Winterliga und einmal eine Sommerliga und küren dann halt in einem Ligasystem bzw. K.O.-System halt den Meister. Und das sind jetzt mittlerweile 8,5 Jahren schon.
Ja, Wahnsinn. Also ich muss ehrlich persönlich sagen, ich habe euch, glaube ich, vor zwei Jahren per Zufall auf Facebook oder Instagram gesehen und wusste davor gar nichts. Ich dachte, ihr wärt damals neu. Aber jetzt lerne ich schon mal völlig falsch. Also ihr habt da so ein bisschen auch Schattendasein, glaube ich, gelebt bis heute. Merkt ihr da so ein bisschen Zuspruch oder auch mehr, die euch kennen überhaupt in Deutschland?
Naja, sagen wir mal so, wir sind ja im Nordosten an einem Fleck, wo wenig Futsal gespielt wird und wir mega die Probleme haben, irgendwie Fuß zu fassen, um den Sport irgendwie mehr Begeisterung bei anderen zu finden und Leuten halt den Sport irgendwie näher beibringen zu können. Aber man merkt halt, dass wir nach und nach auch im Land, im Landesfußballverband angekommen sind und dass halt auch der Futsal doch nicht so schlecht ist, wie viele denken.
Ja, Gott sei Dank. Einige in Deutschland lernen es ja immer mehr. Da hoffen wir, dass das auch weiter so läuft. Dafür ganz wichtig, dass es überall kleine Hubs gibt. Ja, erklär doch mal kurz, wie kann man sich die Vereine, die Anzahl der Vereine über die Jahre vorstellen? Wie viele spielen denn so bei euch in der Liga?
Also in der Regel sind wir immer aktuell zwischen 8 und 10. In der letzten Zeit geht es rapide runter. Anfänglich waren wir bei 11 Mannschaften in der ersten Ausgabe in der Winterliga 2011-2012. Haben uns dann stetig gesteigert auf 14, 15 Mannschaften. Konnten das auch halten. Aufgrund dessen, weil die ersten Studenten, die da damals angefangen haben, sich ja so organisiert hatten, dass sie zum Beginn des Studiums ja angefangen haben, Futsal zu spielen, sind die dann irgendwann abgehauen. Natürlich waren sie dann irgendwann fertig. Und diejenigen, die dann aufgehört haben, haben natürlich dann eine Lücke hinterlassen. sodass dann halt die Zahl von 14 oder 15 Mannschaften natürlich nicht mehr gehalten, also gehalten werden konnte. Und wir dann halt uns eingebildet haben zwischen 8 und 10. Wir sind auf der Suche immer nach neuen Mannschaften und wer Lust hat, kann sich aus dem Nordosten sehr gerne bei uns bewerben und beziehungsweise auch gleich mitspielen. Das ist kein Problem. Ab Anfang April geht's wieder los.
Du sagst immer Nordosten, hast du gerade gesagt. Das heißt, eure Teams kommen jetzt nicht nur aus Greifswald und sind nicht nur reine Hobbymannschaften oder Studententeams, sondern sind auch richtige Vereine dabei.
Wir haben einen kompletten Fußballverein drinne. Das ist der FC Alkarama e.V. aus Greifswald. Das ist eine reine Flüchtlingsmannschaft, die sich vor 2, 2,5 Jahren gegründet hat. Die betreue ich auch mitunter. Also, was heißt betreuen? Ich leite nur ein bisschen Integrationsarbeit. Das heißt, es geht darum, dass der Verein erstmal auf die Beine gestellt werden kann. Und da gibt es ja, wenn man einen Verein gründet, erste Hürden zu nehmen. Und die ersten Hürden sind jetzt genommen, sodass der Verein irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen kann. Diesen Verein betreue ich. Und sonst ist es so, wenn wir auf der Suche sind nach neuen Vereinen, so wie jetzt gerade, schreiben wir sämtliche Vereine an, die im Landesfußballverband in Mecklenburg-Vorpommern Mitglieder sind, auch an und geben denen auch natürlich eine Chance, bei uns mitzumachen.
Und das heißt, außerdem FC Alkarama gibt es dann noch den, wenn ich sehe, Futsal Rostock e.V. Das ist ein reiner Futsalclub.
Futsal Rostock e.V. ist ein reiner Futsal-Club aus Rostock, genau. Die spielen nur Futsal und geben auch die meisten Spieler von denen sind auch dann in der Landesauswahl. Beziehungsweise waren es früher mal und aber die meisten davon spielen immer noch in der Landesauswahl von MV.
Von geografisch ist das auch einiges zu fahren. Von Rostock bis nach Greifswald, wie lang braucht das Team dann immer?
Ja, wenn es super läuft und der Verkehr gerade nicht behindert wird durch Urlauber aus Berlin oder aus Hamburg, schafft man das in einer Stunde. Wir haben ja auch einige Hürden zu nehmen. Wir haben hier auch öftermals durch eine Behelfsbrücke, die hier kaputt gegangen ist. Man kann das mal googeln in Triebsees. Da kann man noch ein bisschen schmunzeln. Man sieht zwar vieles, aber dadurch nimmt man eine Behelfsbrücke, die halt immer voll ist und immer dicht ist. Und wenn alles gut geht, eine Stunde. Und wenn man im Stau steht, kann es halt mal 2, 3 Stunden ge gehen.
Für 100
Immer.
Kilometer wahrscheinlich nur oder 50 oder wie weit ist das? Ja, okay.
109, 110 Kilometer fährt man schon.
Ja, dann sind wir vielleicht auch schon direkt beim Modus, denn die nächste Frage, die sich vielleicht auch der Zuhörer oder ich mir auch gestellt habe, ist, wenn jetzt, gibt es dann bei den Entfernungen auch Auswärtsspiele oder spielt ihr wirklich alles in Greifswald zentral?
Eigentlich ist die Idee dahinter, dass wir in Greifswald spielen, richtig. Haben bis jetzt auch alle Spiele immer in Greifswald absolviert, ausgenommen jetzt in der letzten Ausgabe der Winterliga 2019-20 haben wir das erste Mal in Rostock gespielt. Da haben wir das Halbfinale Hinspiel in Rostock, nee, das Rückspiel, Entschuldigung, in Rostock ausgetragen. Das war halt ein Novum. Und wir wünschen uns das für die nächste Spielzeit oder für die nächsten Spielzeiten auch, dass wir dort dann halt auch mal Fuß fassen können und vielleicht mal in der nahen Zukunft auch mal ein ganzes Finale in Rostock stattfinden lassen. In der Hoffnung, dass auch mal Gäste aus den näheren Städten, aus Lübeck oder aus Wismar mal vorbeischauen und so mal halt der Sport halt auch mal ein bisschen gepusht wird.
Ja, dadurch kann man es natürlich dann auch in die Ecken tragen. Eigentlich eine schöne Idee, wenn man da mit der Liga dorthin fährt. Also organisiert ihr dann erstmal grundsätzlich aber Sammelspieltage in einer Halle oder im Sommer geht ihr ja sogar auf Außenplätze, richtig?
Richtig. Wir spielen im Sommer, ist es so, zum Semesterbeginn an der Uni Greifswald ist es so, dass wir dann halt auf einem Tartanplatz an einer Schule rangehen. Dieser Platz erfüllt beinahe die Futsalmaße. Also der Platz ist ein bisschen kleiner als vorgesehen laut Regelwerk und hat aber die gleichen Eigenschaften. Also die Tore sind gleich. Und dann wird halt draußen gespielt. Und im Winter ist es so, dass wir dann halt von Semesterbeginn bis Semesterende in die Halle gehen und dort dann halt unsere Spiele austragen. Genau.
Also jeder Spieltag findet in einer Halle statt, in der Unisporthalle? Oder in welche Halle könnt ihr da gehen? In eine städtische?
Wir gehen in eine städtische, wenn wir eine städtische bekommen, gehen wir in eine städtische, richtig. Wenn wir eine von einer Uni organisierten Halle reingehen dürfen, gehen wir natürlich auch dort rein. Aber meistens ist es immer so, dass wir in eine städtische reingehen oder in eine private Halle. Weil die Hallensituation ist in Greifswald wie in vielen Städten in Deutschland wahrscheinlich katastrophal.
Ja, genau. Wahrscheinlich überall. Also ich habe jetzt auch noch nichts anderes gehört aus anderen Regionen. Es ist wirklich immer der Engpunkt, ne? Ist wirklich der Knackpunkt, der auch Futsal wirklich hindert am Wachstum, meiner Meinung nach. Darf man echt nicht vergessen, wenn man immer so vom Boom spricht, ja. Also ohne Hallenzeiten ist das auch so ein Boom. Jetzt auch nicht so einfach. Ja, dann trefft euch also alle Teams in der Halle an diesem Sammelspieltag und spielt dann wie lange?
Naja, vor der Saison geht es mal, also gibt es ein Kapitänstreffen, dort wird alles abgeklappert. Also einmal das Regelwerk, einmal die Spielzeit an sich. Wie verhalte ich mich als Mannschaft, wie verhalten sich die Zuschauer, bla bla Keks. Das heißt, es geht darum, dass klare Regeln aufgestellt werden, wo sich halt wirklich alle dran halten, weil wir haben neben den Zuschauern haben wir auch junge Menschen dabei und die sollen dann natürlich auch was lernen fürs Leben und nicht nur also neben dem Spaß natürlich sollen sie was lernen und nicht nur dann halt irgendwelche dummen Aktionen mitbekommen. Hatten wir mal früher gehabt, wo Leute gemeint haben zu müssen, dass sie sich dann vorlaufen lassen und das möchten wir halt nicht mehr sehen. Aber in der Regel ist es so, dass der Futsal halt im Vordergrund stehen sollte.
Und spielt ihr jetzt immer Samstag und Sonntag und die offizielle Spielzeit 2x20 netto oder macht ihr aufgrund auch der Anzahl der Teams dann andere Spielzeiten?
Wir spielen 2x20 brutto. Und die letzten 5 Minuten werden in den K.O. spielen. Also, das System muss man halt mal von vornherein erklären. Das heißt, gespielt wird, also, wenn jetzt 8 Mannschaften beispielsweise im Ligasystem sind, wird nach Ligasystem gespielt. Das heißt, jeder gegen jeden erstmal. Und die ersten 4 Mannschaften kommen dann in eine K.O., in eine K.O.-Runde. Das heißt, Platz 1 gegen Platz 3 und 2 gegen den 4. Und dann gibt es ein Hin- und Rückspiel. Und erst dann werden 2x20 brutto gespielt und die letzten 5 Minuten jeder Halbzeit netto gestoppt. Das resultiert daraus, dass wir einfach die Hallenzeiten einfach nicht haben, um natürlich 2x20 netto anbieten zu können.
Klar, bei so vielen Spielen absolut verständlich. Auch bei so vielen ja, auch Spielern, die in der Halle gehen, kommen und gehen. Bleiben auch die anderen Teams dann als Zuschauer vor Ort, sodass die Halle eigentlich recht voll ist?
Leider nein. Also das Interesse ist relativ stark gesunken in letzter Zeit. Geht eigentlich nur darum, dass man mit seiner Mannschaft noch dann rumsitzt. Also es gibt halt natürlich einige, die dann halt sitzen bleiben. Aber den meisten interessiert das nicht, wie Mannschaft X oder Y gespielt hat. Also dann ist der Heimweg natürlich eher gewählt. Aber es liegt halt auch daran, dass wir jetzt im Winter aufgrund der katastrophalen Situation mit den Hallen auf den Sonntag gespielt haben. Und der erste Anschluss ist immer um 19:30 Uhr erfolgt. Der zweite Anschluss um 20:30 Uhr und der dritte Anschluss dann bei 3 Spielen um 21:30 Uhr. Und wenn ich jetzt 21:30 Uhr noch ein Spiel habe, am nächsten Morgen dann um 6 wieder wach bin, weil ich arbeiten muss, dann kann man es verstehen, dass man als Zuschauer dann doch keine Lust hat, auf dem Sonntag in der Halle zu stehen, beziehungsweise zu sitzen und seine Männer dann vorzupeitschen.
Also Sonntagabend um 21:30 Uhr ist dann wirklich nicht sehr vergnügungssteuerpflichtig, muss ich auch sagen. Aber klar, natürlich bei den Hallenzeiten kann man sich das ja dann eben auch nicht aussuchen. Weil du jetzt meintest, nur ganz mal noch einmal kurz zurück zu der Spielzeit. In der Vorrunde, wenn jeder gegen jeden spielt, war das jetzt auch 2x20 brutto oder dann noch kürzer?
Nein, 2x20 brutto in der
Okay.
Vorrunde. Und in der K.O.-Runde ist es so, dass 2x20 angepeilt wird und die letzten 5 werden dann netto gestoppt.
Ah, okay, das war das. Okay, gut. Wie macht ihr es mit Schiedsrichtern? Wie viele müssen vor Ort sein? Und noch viel interessanter, woher bekommt ihr die Schiedsrichter?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben in den Kreisverbänden beziehungsweise im Landesfußballverband haben wir nicht sehr viele Schiedsrichter. Woher kriegen wir die? Ja, aufgrund dessen, weil ich selber Schiedsrichter war, weiß ich, wo ich anklopfen muss. Und wenn man dann halt anklopft, kriegt man dann halt die typischen Antworten, dass man selber die Probleme hat, am Wochenende überhaupt einen Schiedsrichter anzusetzen. Also seine eigenen Spiele im Fußball anzusetzen, ist ja immer so eine Sache, weil die Kreis- und Landesverbände gehen ja mit dem Futsal nicht mit. Das heißt, erst werden die Spiele im Fußball angesetzt und dann kommen erst Freizeit- bzw. Futsal-Bereiche. Sodass wir dann halt eigenständig Leute uns suchen, die dann freiwillig bei uns pfeifen, Lust haben mitzumachen. Und ja, die Anzahl ist relativ überschaulich. Also ich kann es an einer Hand abzählen und ja, traurig aber wahr, aber was soll man machen?
Also geht ihr gar nicht über das offizielle System, habe ich es richtig verstanden, sondern sprecht die einfach privat an. Die kommen dann als Privatperson und pfeifen bei euch. Oder muss man über den Fußballverband gehen?
Nein, wir haben mit einem Fußballverband gar nichts zu tun. Wir setzen unsere Leute in einer WhatsApp-Gruppe an. Also eine Schiedsrichteransetzung über DFB-Net erfolgt nicht. Wir setzen unsere Leute selber an. Das heißt, es wird vorher gefragt, wer wann kann und wer Bock hat und wer nicht Bock hat. Ja, und dann kann halt jeder entscheiden, ob er kommt oder nicht. Ja, funktioniert ganz gut jetzt.
Wie macht das mit der Aufwandsentschädigung? Also bei uns im Westen oder beziehungsweise am Niederrhein sind das ja immer 11 € plus Fahrgeld. Wie macht ihr das für die Schiedsrichter?
Wir haben aktuell aufgrund dessen, weil wir uns ja selbst finanzieren, haben wir in der Vorrunde, das war jetzt dieses Jahr, so, dass wir 7,50 € gehabt haben. Und dann halt, je nachdem, was für ein Spiel danach kam, immer uns gesteigert haben, bis ins Finale auf 15 €. Also Fahrgeld entfällt hier, weil es innerhalb von Greifswald ist. Also das ist relativ schnell zu erreichen mit dem Fahrrad.
Okay, aber das sind
Ja.
ja dann erstmal aus Clubsicht oder aus Teamsicht eigentlich überschaubare Kosten schon mal, dass natürlich auch als Team natürlich keine hohe Hürde hast, bei euch in der Liga einzusteigen, finde ich erstmal einen großen Vorteil.
Ja,
Oder?
definitiv.
Ihr
Nee,
nehmt ihr auch Zeitnehmer und muss bei euch auch jemand mitschreiben? Also braucht es noch zusätzlich Freiwillige außer den Schiedsrichtern, die dann mitmachen müssen an der Spieltagsorganisation?
also in der Regel ist es so, dass eigentlich ein dritter Schiedsrichter immer da sein muss. Also ein Zeitnehmer. Das haben wir aber aus Kostengründen bis jetzt immer nicht gemacht. Den Zeitnehmer hat dann meistens eine dritte Person gemacht, die dann unabhängig vom Tisch war. Also es war bis jetzt immer meine Freundin. In sämtlichen Spielen war sie mal dabei und hat praktisch die Zeit gestoppt und sämtliche Wichtigkeiten, also alles, was auf dem Platz passiert ist, dann notiert, sodass neben unseren Notizen ihre Notizen so dann die Spielberichte auf unserer Facebook-Seite erfolgen konnten.
Dann erstmal ein Riesenlob und Dank auch von der so mal, als Futsal-Community gesprochen an deine Freundin und auch generell mal an alle Zuhörer kennen das mit Sicherheit an den Spieltagen. Es muss immer einer diesen Zeitnehmer machen und den Mitschreiber, ja, man, der dankt vielleicht auch den einigen dann auch nicht so, wie man es sollte. Das ich finde ich immer super. Ja, man spielt gar nicht, sondern man kommt und hilft. Also ist auch mal klasse, was man hier auf die Beine stellen muss als Futsal-Aktivist, sage ich mal. Also super, dass deine Freundin da mitzieht und da bei eurer Liga hilft. Super. Dann bleibt natürlich auch der Vorteil, natürlich trotzdem die Kosten jetzt. Bei eurer Liga sehe ich jetzt mal als Vorteil. Was müssen denn die Clubs, was kostet die Clubs eine Saison bei euch? Mit Gebühren oder wie macht ihr das dann für die Liga-Anmeldung und was kommt sonst noch oben drauf, außer den Schiedsrichtern?
Wir haben eine Aufwandsentschädigung. Wir haben eine Aufwandsentschädigung, die Mannschaften zahlen und haben bis jetzt immer 250 € gezahlt, also im Schnitt zwischen 200 und 250 € gezahlt. Wir sind ja kein eingetragener Verein und haben uns immer von Jahr zu Jahr immer über Vereine durchgeschleppt und haben so Hallenzeiten generiert, die mehr oder weniger immer solide waren, sagen wir mal so, aber halt immer sehr kostspielig waren. Jetzt haben wir uns dem einen Verein angeschlossen, also FC Alcarama uns angeschlossen. Das heißt, auf Papier stehen wir zumindest hinter denen. Dadurch generieren wir ganz andere Hallenzeiten und haben weniger Kosten, sage ich mal so, sodass wir dann halt den Mannschaften jetzt im Sommer nur 175 € berechnen. Und dies gilt nur für Mannschaften, die bis jetzt noch nie teilgenommen haben. Also die bis jetzt teilgenommen haben, ja, aber jetzt an der letzten Saison nicht. Also wenn jetzt Mannschaften 1 bis 4 dabei sind, die zahlen natürlich ein bisschen weniger. Also wir haben je nach Platzierung haben wir Geldgewinne herausgeschöpft, die dann halt den Mannschaften wieder zurückgegeben werden. Weil bei uns ist es halt so, dass wir das, was wir einnehmen, investieren wir wieder in die Mannschaften, sodass wir dann halt kein Plus oder kein Minus haben und keiner uns sagen kann, dass wir mit dem Geld unser Ding machen wollen.
Und der Vorteil eben, man benötigt als teilnehmender Club eben keine Anbindung an einen Verein. Es ist eben möglich, ein reines Freundeteam zu melden.
Genau, wir haben keine Spielerpässe, wir haben keine Spielerpässe, jeder kann kommen, wann er möchte. Nur das Wichtigste ist bei uns, es gibt halt eine Spielliste. Die Spielliste muss halt in der Regel spätestens zum zweiten Spieltag feststehen. Wer dann drauf möchte, der zahlt dann halt dementsprechend. Also bei uns, um halt ein bisschen Ordnung reinzubringen, zahlt halt jeder Neuling, der dann nochmal anfängt, verspätet anfängt, 20 € extra Gebühr. Das heißt, wir melden denjenigen dann bei uns an. Dann halt ein Spielerprofil und läuft bei uns alles online und so werden dann halt alle notiert. Diese Saison hatten wir ein bisschen Probleme gehabt, weil wir haben versucht, eine lange Leine ein bisschen die Mannschaft in eine lange Leine zu nehmen. Das heißt, denen auch mal ein bisschen Spielraum zu lassen, hat nicht funktioniert, weil man kennt es ja aus dem alltäglichen Leben. Also, wenn ein Mensch keine Regeln hat, dann fängt er irgendwann ein bisschen rattern und sein Ding zu machen. Deswegen wird es ja ab dieser Saison natürlich auch wieder die Regeln geben wie vorher. Das heißt, wenn ein Spieler mit einem falschen Trikot aufläuft und der schießt ein Tor und hinterher stellt sich es heraus, dass er unter einer falschen Nummer aufgelaufen ist, wird er zur Kasse gebeten. Nicht um ihn zu ärgern, sondern um einfach eine Struktur zu finden für alle Mann. Das hat mir
Das interessiert mich natürlich jetzt schon. Was genau wurde jetzt gemacht? Wollte man den Torjäger dann austricksen oder ging es darum, jetzt nicht berechtigte Spieler spielen zu lassen? Oder die gelb-rote Karte oder so auf jemand anders zu schreiben? Was ist dann passiert?
Na, so eine krassen Fälle kenne ich nur aus Berlin. Da aber die Liga halt sehr überschaubar ist, also wenn man das jetzt hochrechnet, sind das ja maximal 120, 130 Mann, kennt man alle irgendwann nach der Zeit. Das Problem ist nur, dass dann halt Spieler ankamen und gesagt haben, ja, mein Trikot ist an der Wäsche, mein Trikot hat meine Katze oder sonstige halt nicht einfallen lassen hat, um halt mit dem Trikot nicht auflaufen zu müssen, also weil sie es einfach vergessen haben. Man wollte halt von der Strafe entgehen.
Ah, okay. Haben denn die Teams eigene Trikots oder stellt ihr so eine Art zentralen Trikotsatz zur Verfügung?
Nein, alle Teams haben selber Trikots. Uns ist es wichtig, dass alle Mannschaften in eigenen Trikots auflaufen. Und wenn man eine Mannschaft keine Trikots hat, ist es so, dass wir denen dann mit Sponsoren beziehungsweise mit anderen Vereinen beziehungsweise weiterhin mit dem Geld, was wir hier einnehmen, denen mindestens die Hälfte zurückgeben, damit sie halt Trikots davon holen gehen können.
Okay,
So
ja.
dass sie in Zukunft natürlich bei uns dann in einem Dress spielen können, der auch vernünftig aussieht und nicht dann mit T-Shirts der Größe XS bis XL in unterschiedlichen Farben. Das möchten wir halt nicht sehen.
Okay, soll ja so ein bisschen natürlich wie so ein, ist aber wichtig für die Wahrnehmung und dass die Relevanz ja doch hochgehalten wird und keine reine Hobbyliga ist, sondern schon den Anspruch hat, eben den Wettbewerb wenigstens durchzuhalten und auch zu respektieren, wahrscheinlich, ne? Also, dass das nicht im Chaos endet, wie du schon meintest.
So soll es sein, ja.
Und
Wenn er
habt
möchte.
ihr, ja, so, ja, habt ihr denn für dieses Anti-Chaos ein eigenes Regelwerk? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, so einen eigenen Strafenkatalog auch für gelbe und rote Karten, also gerade so diese klassischen Strafen, die es im Futsal gibt, habt ihr da einen eigenen Strafenkatalog auch mit monetären Strafen dann festgesetzt?
Na, wir setzen ein Regelwerk vorher in Kraft. Also wir gehen mit den Mannschaften alles durch, was geht. Also wir nehmen die PDF-Datei des Deutschen Fußballverbands, Verband sage ich, Verbunds, durch. Gehen alles durch, Punkt für Punkt. Und hinterher wird alles so niedergeschrieben, dass dann jede Mannschaft das Wichtigste auf dem Papier zu stehen hat. Wie gesagt, wichtig ist bei uns, dass dann, also gelbe Karten können bei uns gesammelt werden wie Payback-Punkte. Mir ist es völlig egal. Wichtig ist nur, dass dann halt bei Tätigkeiten Also eine Notbremse an sich zieht bei uns immer Einspielsperre, weil wir haben ja 7 Spiele in der Vorrunde nur. Und wenn ich dann mit 2 oder 3 Spielen ankommen würde wegen der Notbremse, wäre natürlich Quatsch. Also zum Beispiel bei der Notbremse gibt es immer ein Spiel automatisch und bei allen anderen Vergehen wie eine Tätlichkeit oder ein diskriminierendes Verhalten oder Rassismus, was bis jetzt nur einmal vorgekommen ist und seitdem auch nicht mehr, ist es so, dass die Mannschaften immer eine Stellungnahme anfertigen müssen, schriftlich, und wir dann darauf basierend auf den Schiedsrichterbericht, also so wie im Futsal- bzw. Fußballbereich, wie die Schiedsrichteransätze funktionieren, so ist es bei uns auch. Erst ein Sonderbericht, dann kommen die Mannschaften, die schreiben eine Stellungnahme und danach wird dann halt Urteil gefällt. Also ein Strafenkatalog an sich für zu spät kommen oder gar nicht kommen oder nicht zusammen duschen gehen oder sowas, das haben wir nicht. Da halten wir uns raus, das ist dann halt die Sache der Mannschaften. Nur wichtig ist dann halt für uns, also zum Beispiel kein Trikot mitbringen, also mit einem falschen Trikot auflaufen, kein Trikot dabei haben, zu spät auf der Liste zu stehen. Das wird bei uns automatisch mit 20 Euro bestraft, damit halt immer, immer für Ordnung gesorgt wird.
Habt ihr eine Grenze für Jugend? Denn das ist ja ein großes Thema in den vom DFB oder Landesverband regulierten Ligen. Dort ist es ja nur möglich, den älteren A-Jugendjahrgang einzusetzen, was aus meiner Sicht eine der aktuell größten Hürden für die Futsalentwicklung in Deutschland ist und auch eine Jugendentwicklung, sagen wir, ab 16 aktuell schwerstens behindert. Habt ihr da eine Regelung, dass man auch ab 16 zum Beispiel spielen kann?
Wir haben gar keine Regelung. Die Regelung finde ich auch fatal. Ich kenne das ja aus dem Landesfußballverband. Wir haben hier Neujahrsturniere im Herrenbereich. Da wird gebolzt bis zum geht nicht mehr. Regelmäßige Verletzungen sind hier Standard zum Neujahr. Also wenn man neu ins Neujahr startet, will man nicht irgendwie mit einem Beinbruch in der Klinik landen. Aber es ist ja gang und gäbe hier, das interessiert auch keinen. Aber wiederum wird in der C-Jugend beziehungsweise in den unteren Spielklassen, also C, D-Jugend, E-Jugend, jedes Mal im Neujahr Futsal gespielt. Im Herrenfußball aber nicht. Deswegen verstehe ich diese Kontroverse nach hinten rum gedreht überhaupt nicht. Also warum lasse ich im Landesfußballverband MV Futsal im Jugendbereich spielen und im Herrenbereich gar nicht, aber lasse die Jugendlichen dann erst ab 16 mit der Unterschrift der Eltern spielen lassen, also spielen zu lassen, aber wiederum pushe ich die Herren gar nicht. Eine Fatalwirkung, bei uns ist es so, dass die Spieler ab einem Alter von 14 Jahren mit Erlaubnis der Eltern, also schriftlich, bei uns spielen dürfen.
Oh, super.
Das Einzige, was bei uns ja, sein muss, weil wir uns dann natürlich auch absichern wollen, weil wir haben es gerne so, dass wir Jugendliche gerne von der Straße haben wollen, also gerne runter von der Straße haben wollen und nicht auf der Straße sehen wollen, lieber sich sportlich betätigen, als dann irgendwelche Dummheiten zu machen. Und deswegen haben wir uns gesagt, dass ab 14 mit der Unterschrift der Eltern, die kontrollieren wir auch, also wir rufen meistens auch bei den Eltern an. Wir hatten das schon mal gehabt, dass dann halt einer auflaufen wollte, dessen Eltern davon nichts wussten. Also die Eltern haben zwar zugestimmt
Okay.
hinterher, aber das war nicht ganz sauber in seinem Alter von 15 Jahren.
Also absolut schöner Ansatz. Das finde ich, muss ich sagen, von anderen Vorteilen eurer Liga aus Sicht gerade dieser Jugendentwicklung, auch was du meintest, aus von der Straße wegbringen, also bringt ja nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere, ja, soziale Komponente mit ins Spiel, finde ich das wirklich sehr, sehr wichtig und toll für den Futsal, dass man dort junge Leute bei euch einsetzen kann. Und durchaus im Futsal ist es ja auch nicht so von Bedeutung, so körperlich zu sein. So ein 14, gut ausgebildeter 14-Jähriger kann eben mitspielen, je nachdem, wie das Niveau jetzt bei euch ist, aber durchaus möglich. Genauso Frauen können bei euch zum Beispiel auch vielleicht Frauen mitspielen. Macht ihr das?
Ja, also wir haben Frauen, also wir haben aktuell eine gemeldete gehabt. Wäre natürlich schön, wenn es mehr wären, weil generell heißt es nicht im Putzer, dass ein Mann ja mehr Technik mehr also mitbringt als eine Frau. Also ich kenne aus dem Berliner Fußballbereich einige Frauen, die wenn die gegen Männer gespielt haben, im Heimfußball oder im Futsalbereich, hat man keine deutlichen Unterschiede gemerkt. Also Schade eigentlich. Also ich würde mir in Greifswald auf jeden Fall viel, viel mehr Frauenbeteiligung wünschen. Also wir hatten einmal ein Jahr lang auch eine Frauenmannschaft gehabt unter der HSG Uni. Aber die wurde leider eingestampft, weil das Interesse natürlich halt nicht groß war.
Finde ich, also das finde ich auch ein super Ansatz, den ich selber stets versucht habe, auch mal bei uns im Verband zum Beispiel anzubringen, dass man, warum man eben die Frauen nicht mitspielen lässt. Erstens, es gibt im Westen eine Regionalliga für Frauen, aber die Fahrwege sind extrem weit und die Kosten ziemlich hoch und das Leistungsgefälle ist enorm. Also dann eben 300 Kilometer zu fahren und dann 0 zu 30 zu verlieren, ist dort echt häufig und das tut dann auch weh. Und da, auf der anderen Seite brauchen Vereine, Männervereine, die nur Männerhaushalt haben, können sich nicht mehr weiterentwickeln, weil Spieler fehlen und lösen sich auf. Und ich verstehe es auch nicht, warum man nicht im Futsal den Weg geht, jedenfalls in den unteren Spielklassen. Wenn der Trainer entscheidet, der acht beste Spieler meines Kaders ist eine Frau, ja dann warum nicht? Das ist eine Trainerentscheidung. Ja, man lässt das beste Team spielen. Finde ich super, dass es bei euch funktioniert. Aber ja, funktioniert das dann auch im Spiel? Also, was natürlich nicht sein soll, dass sich dann andere irgendwie darüber belustigen. Ich nehme aber hoffentlich an, dass das dann normal einfach ernst genommen wird, oder mit der Zeit?
Also anfänglich hat man das eine Lächeln gesehen, ja, oder das eine Belächeln, sagen wir mal so, aber mit der Zeit hat sich es gelegt. Also die Frau, die bei uns bei Dallas Mavericks jetzt die Saison gespielt hat, die hat sich ganz solide geschlagen. Also da gab es am Ende, glaube ich, nicht zu belächeln. Die hat das
Schön,
echt gut
ja.
gemacht.
Das ist immer so ein bisschen der Vorwurf, zum Beispiel, sobald man den Vorschlag macht, Frau mitzuspielen, dass es dann so umgangssprachlich dann nicht mehr so ernst erscheint und nur noch Hobbycharakter. Und ich meine auch, nein, ich glaube einfach, wenn sich das normalisiert, dann sind das einfach Spieler, die auf dem Platz stehen und die sind auch gut dann irgendwann. Muss ja einer der besten acht sein vom Training, sonst würde er nicht die Frau damit auf dem Protokoll schon, wird mitgenommen werden zum Spiel. Und das ist schön von euch zu hören, dass das ja durchaus funktioniert und auch dann total akzeptiert ist von den anderen Clubs. Oder gab es dann von anderen Clubs mal eben diesen Ansatz, so muss das sein?
Nein, also ich kann das nur weitergeben, wie es auf dem Platz zu sehen war, also auf Seiten der Schiedsrichter. Diejenige, die auf dem Platz stand, ist so in die Zweikämpfe reingegangen wie jeder andere auch, ob männlich oder weiblich. Also ist völlig egal. Die wurde auch so angenommen, wie ein ganz normaler Spieler halt auf dem Platz steht. Und da gab es keine Unterschiede. Und sie hat auch keine Unterschiede gemacht. Deswegen ist die Akzeptanz da. Und das wünscht man sich in allen Lebensbereichen, auch in unserer Gesellschaft, dass beide Seiten damit klarkommen, beide Geschlechter damit klarkommen. Und bei uns funktioniert es zum Glück.
Super, ja, das finde ich echt toll. Wusste ich jetzt vorher auch nicht. Ja, dann kommen wir von den schönen Dingen eurer Liga zu wahrscheinlich den eher nicht so schönen Dingen. Nämlich, warum gibt es keine offizielle Anerkennung? So, warum gibt es euch als Liga, die ihr das super organisiert dort, aber warum gibt es anscheinend auf Landesverbandsebene kein Interesse, euch zu helfen, oder gab es vielleicht sogar Angebote? So, wie ist die Kommunikation mit dem Verband, euer Verhältnis?
Also ich kann ja zwei Medaillen sehen. Einmal die Medaille, die ich aus Berlin kenne, und einmal die Medaille, die ich jetzt hier oben kenne im Raum. Vorpommern und Greifswald, im Landkreis zumindest, beziehungsweise im Landesfußballverband, kann ich immer vergleichen. Das sind zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Paar Schuhe. In Berlin war es immer so, dass der Bereich Futsal ab 2008 jetzt ziemlich schnell und effektiv gepusht worden ist. Also das heißt, man hat schnell Ligen geschaffen. Das heißt, man hat eine Verbandsliga gegründet, eine Landesliga gegründet und eine Kreisliga gegründet. Und man hat auch relativ schnell Mannschaften gefunden, die dann teilgenommen haben. Und so hat man einen Spieltag, also einen gesamten Spieltag geschaffen. Wo am Ende, lass mich nicht lügen, wenn das nicht 35, 40 Mannschaften waren, die dann in drei Klassen mitgemacht haben,
Das waren fast 40, glaube ich sogar, ja.
kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen, aber waren wirklich viele Mannschaften im Vergleich zu jetzt, hat jetzt auch natürlich abgenommen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht hier oben, wie gesagt, wir haben einen Futsal, also wirklich einen eingetragenen Futsalverein mit Rostock, Futsal Rostock e.V. und einer Futsalliga. dann kann man davon ausgehen, dass Futsal hier nicht gepusht wird. Es ist so, dass in den meisten Landkreisen halt Futsal noch irgendwie dämonisiert wird. Das heißt, Futsal sei keine Sportart. Also wenn man sich das mal anhört, also wenn man auf Turnieren dabei ist, wird immer gesagt, dass Futsal keine Sportart sei. Und was würde man uns, also was würde uns besser gefallen daran, dass wir mit einem kleineren Ball, der weniger springt und mit Regeln spielt, die mit 4 Sekunden zu tun haben. Also viele verstehen das Regelwerk gar nicht und sagen deswegen einfach, dass sie einfach damit einfach kein Bock haben, irgendwie in Kontakt zu kommen. Also sie setzen sich einfach nicht mit einer neuen Möglichkeit des Sports in einer Sporthalle erst gar nicht auseinander. Und im Landesfußballverband ist es so, dass wir zwar einen Futsalbeauftragten haben, aber so viel, also so wirklich merkt man halt gar nichts, dass irgendwie Vereine auch angeschrieben werden, um Futsal zu spielen. Also ich bin bei DFBNet drin, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich im letzten Jahr irgendwie eine Mail hatte, wo es um den Bereich Futsal ging. Außer im Jugendbereich. Also im Jugendbereich ist es so, dass die Mannschaften ab C-Jugend hier wirklich Futsal spielen müssen. Das heißt, wenn da irgendwelche Landes Da spielen sie halt. Aber im Männerbereich ist Futsal nicht angekommen. Man hat das Gefühl, dass der Fußballverband wirklich alles dran tut, um Futsal erst gar nicht irgendwie, also die Futsalkultur irgendwie aufkommen zu lassen. Es soll halt alles beim Fußball bleiben. Aber ich glaube, in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern kann man das machen, weil die Wege halt relativ lang sind. Das heißt, die Vereine kommen halt nur wegen Fußball zusammen, aber wegen Futsal. Ich glaube, da brauchen wir noch Jahrzehnte, wie Bismarck immer gesagt hat, mit dem Vorpommern ist mal rückständig. Da brauchen wir, glaube ich, noch Jahrzehnte, bis hier mal Futsal wirklich auch mal stetig wachsen kann und darf. Das ist ja das Schlimme daran.
Ist denn jemand mal auf euch konkret zukommen oder hat sich auch mal euer Turnier angeschaut? Also war vor Ort vom Verband oder wenigstens vom Kreis, gab es da irgendwie Berührungspunkte mit dem offiziellen Fußball-Landesverband bei euch?
Es gab 2016 mal einen Angliederungsversuch. Da gab es vom DFB ja Vorgaben, dass die Landesverbände hier anfangen sollten, so schnell wie möglich ja in den unteren Spielklassen, also was heißt unteren Spielklassen, also man sollte ja weg vom Hallenfußball gehen, hin zum Futsal. Und ab 2016 war es ja so, dass auch Mecklenburg-Vorpommern ja diesen Schritt wagen sollte bzw. musste. Dann hat man bei uns angefragt, wie es wäre, wenn wir uns denen angliedern würden. Das Problem war bei uns, dass die Mannschaften einfach gesagt haben, dass sie sich keinem Verein unterordnen wollen würden, weil das Problem wäre ja, man hätte jeden Verein, der jetzt in Greifswald bei uns jetzt spielt, und in der Futsal-Liga ja zu einem eingetragenen Verein machen müssen. Und da kommt die Kostenfrage natürlich auf. Und der DFB bzw. der Landesfußballverband wollte da auch keine Gelder locker machen, um überhaupt irgendwie ein bisschen Attraktivität da irgendwie reinzubringen. Also da hat man das verpönt, einfach die Leute mit ins Boot zu holen. Das Geld hat man und da bin ich sicher. Also wenn ich gucke, was in vielen Landkreisen gemacht wird, gesponsert wird, dann hätte man den Futsal hier auch wirklich pushen können und müssen sogar.
Ja, vielleicht kommt ja in Zukunft jemand auf euch zu. Jetzt, vielleicht können wir ein bisschen helfen, dass ihr da irgendwie jetzt ernst genommen werdet oder auch mal auf die Landkarte da im Fußballverband gepinnt werdet. Wie ich gerade bei euch in der Tabelle sehe, seid ihr sogar weiter, was Futsal-spezifisches Regelwerk angeht, weil ihr sagt, der direkte Vergleich zählt vor dem Torverhältnis, was im Futsal absolut nur zu empfehlen ist. Denn man sieht ja in der Regionalliga Nordost, zählt immer noch das Torverhältnis, weshalb Mannschaften gezwungen sind, gegen Magdeburg maximal zu gewinnen und deshalb eben auch Hohenstein-Ernsthal oder 1894 eben 64 zu 0 gewinnen muss, weil das andere Team 54 zu 0 gewonnen hat. Das ist ja total absurd, also man so erschreckend dann eben zu sehen für mich, dass der Landesverband immer noch auf selbst in der Regionalliga so weit weg ist von Futsal angepasstem Wettbewerb. Ja, und ihr seid sogar weiter, also ihr seid in dem Bereich schon erkannt, okay, im Futsal muss man was anders machen. Das geht halt nicht einfach nur das Fußballregelwerk auf auf eine andere Sportart umzulegen, sondern da muss man schon adjustieren. Drücke ich euch die Daumen, dass ihr da die Anerkennung erfahrt, die ihr da verdient habt für den Aufbau. Ja, und hofft, dass da so ein bisschen was passiert auf jeden Fall. Vielleicht auch durch den Podcast. Und ja, da bin ich schon ein bisschen, will ich die Überleitung zum Schluss so ein bisschen finden, nämlich auch Zukunft. Ja, Zukunft wäre schön, wenn sich der Verband wahrscheinlich bei euch meldet. Was habt ihr für Zukunftsprojekte noch oder auch für Zukunftswünsche, was bei euch in der Liga passieren wird, was schon sicher ist oder auch passieren sollte, was ihr gerade plant?
Also unser Wunsch ist, dass wir die Liga aufrechthalten können. Es ist natürlich sehr schwer, eine Liga aufrechtzuerhalten, wenn man vielleicht, sagen wir mal, mit mir, meiner Freundin und zwei weiteren Personen die Liga selber leitet. Das ist ja wirklich eine Arbeit, die man sich nicht vorstellen kann als außenstehende Person. Das wird halt nicht honoriert. Muss nicht jeder honorieren, sage ich auch dazu. Ich weiß, was ich tue, beziehungsweise andere in meinem Umkreis wissen, was ich tue und mache, aber die dann halt dann regelmäßig auf dem Platz stehen, die sehen das natürlich nicht. Natürlich wünschen wir uns neben der Anerkennung auch mehr einen leichteren Zugang zu Teams. Das heißt, wir schaffen es momentan leider nicht, neue Teams für uns zu gewinnen, obwohl wir relativ viel über den DFB-Net mittlerweile gehen und Mannschaften in der näheren Umgebung bis nach Rostock anschreiben. Leider kommt da halt keine Resonanz zurück. Das ist natürlich halt schade, weil je weniger Mannschaften man in der Liga hat, desto unattraktiv ist man und irgendwann muss man halt die Liga einstampfen, so wie es viele bundesweit machen. Wenn sie halt keine Männer in der Mannschaft haben, dann müssen sie sich vom Spielbetrieb abmelden und wenn dann halt irgendwann bei uns so die Resonanz weiter abnimmt, müssen wir dann halt auch irgendwann die Lichter ausmachen. Das möchten wir natürlich nicht. Das heißt, wer Lust hat und den Postcard hört, kann sich gerne bei uns melden, sein Team anmelden. Sicherlich ist der Anfang immer schwer. Das heißt, man kann immer über das Finanzielle nochmal reden, weil wir stellen uns niemanden in den Weg, der Lust hat, Futsal zu spielen. Und lieber machen wir leicht Abstriche, als wenn dann Neulinge anfangen wollen und es nicht schaffen, weil sie es einfach finanziell nicht packen. Ja, das sind für uns die Ziele, die aktuell sehr wichtig sind. Und in ferner Zukunft hoffen wir, dass wir die Akzeptanz auch im Landesfußballverband finden und in Kreisen finden, dass wir dann halt auch regelmäßig Zugang zu den Schiedsrichtern bekommen. Und da halt auch zu den Spielern, das heißt, dass die Spiele auch mal abgestellt werden können, weil die Vereine sagen sich immer noch so, wie ich das von früher kenne. Futsal kann nicht so wichtig sein, denn Fußball steht immer noch im Mittelpunkt als Breitensport und da sollten wir vielleicht mal irgendwann mal die Kurve finden. Das ist aber ein generelles Problem in Deutschland, glaube ich. Ich kenne das ja, wie gesagt, aus Berlin. Und da war es genau so, dass die Schiedsrichter nicht abgestellt worden sind und auch die Spieler nicht. Das heißt, die Mannschaften haben sich immer bockig hingestellt und haben gesagt, nee, der Spieler spielt heute bei mir in der Kreisliga, anstatt dann in der Verbandsliga oder in einer Regionalliga Ost zu spielen. Und das rächt sich irgendwann, weil es gibt nichts Schöneres, als in der Halle zu stehen und einen gepflegten Futsal zu spielen, als den Ball hin und her zu dreschen und sich dabei zu verletzen. Also Hallenfußball hat für mich nichts mehr zu suchen in der Halle. Meiner Meinung nach. Und vielleicht kriegt man irgendwann mal die Kurve.
Sehr, sehr gute Worte als aus Sicht eines Futsal-Romantikers. Genauso ist das. Ne? Die Leidenschaft muss da sein, dann macht der Sport auch echt viel Spaß und kann man nur jedem empfehlen. Ich gebe auch raus an alle Zuhörer, die aus dem Nordosten oder aus dem Norden Mecklenburg-Vorpommern kommen, meldet euch bei Ibo, seiner Liga. Schiedsrichter sind gefragt, Frauen können sogar spielen, ab 14 könnt ihr sogar spielen. Ihr braucht nur Trikots, kleines Startgeld. Einfacher kann man gar nicht an einem organisierten Futsal-Wettbewerb mitmachen, wie ich es finde. Und ich finde klasse, dass du dein oder das Ligasystem bei euch vorgestellt hast. Fand es total spannend, wie ihr das aufzieht. Wünsche euch noch weiterhin mehr Teams. Ja, vielleicht kann der Podcast mal ein, zwei Teams pushen, ja, wünsche ich euch absolut, und dass ihr da auf jeden Fall bei der Fahne, bei der Stange bleibt und die Liga halt bitte nicht einstampfen, ja, wir finden einen anderen Weg, wir machen Werbung, melde dich bitte, falls es nicht weitergeht, machen Werbung über verschiedene Kanäle für euch, so, das muss weitergehen, wenn einmal schon was steht, da auf jeden Fall nicht weitermachen, auf jeden Fall weitermachen, nicht aufhören. Ja, Ibu, ich danke dir für deine Zeit, danke den Zuhörern, fürs Einschalten, fürs Zuhören und, ja, dann wünsche ich dir wohl noch einen schönen Abend.
Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns eine Chance gegeben habt, uns vorzustellen oder dass wir uns vorstellen konnten. Wir wünschen allen Futsalern und Futsalerinnen in ganz Deutschland viel Spaß beim Spielen und immer schön fair bleiben und man hört sich und sieht sich irgendwo in Deutschland.
Danke, Ibo. Ciao.
Ich danke dir. Schönen Abend, ich wünsche dir.